Lebensgeschichten pflegender Eltern.
Dies ist die erste Folge einer zweiteiligen Reihe.
Wie ein Schlaganfall über Nacht in meinen Arm blind und taub geworden ist. Das ist jetzt schon 25 Jahre her. Also ich habe mit der Dame einen Menschen, der blind, taub und querschnittsgelähmt ist, der sich selbst aber so wertvoll findet. Und das Tag für Tag, jeden Morgen, also die wacht jeden Morgen mit einem Lächeln auf, der sich selbst so wertvoll findet, dass er nie dieses Gefühl vermittelt hat von, ich habe jetzt hier gerade ein Problem damit, dass ich krank bin. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr mich alle pflegen müsst. Das Leben hat wirklich alles zurückgeschenkt, was ich jemals dort reingeschenkt habe, deutlich.
Ja, willkommen, Sid. Ich freue mich sehr, dass wir das machen.
Ja, hallo Nonno. Ich freue mich auch sehr drauf.
Man muss dazu sagen,
besprechen wir gleich einen riesigen Teil meines Lebens.
Genau. Vielleicht kurz zum Hintergrund für unsere Hörerinnen. Also, weil wir kennen schon seit einigen Jahren und wir haben uns eigentlich kennengelernt über Seminare, die du mit deiner Partnerin, der Chiara Grabner, anbietest. Da geht es um den Umgang mit Gefühlen und Emotionen und ich fand die als Teilnehmer extrem bereichernd. Und wir haben uns dann mit den Jahren irgendwie einen Film zusammengedreht und auch irgendwie so angefreundet und treffen uns auch so. Und ich habe dann in Gesprächen halt immer wieder mitbekommen, dass du auch neben deiner Arbeit mit Seminaren und als Traumatherapeut eben auch pflegend tätig bist und indem du eine Freundin pflegst, die seit vielen Jahren schon sowohl erblindet wie auch taub ist. Und das fand ich immer schon sehr spannend, das ist ein wichtiger Teil deines Lebens. Wir haben uns aber nie wirklich so viel Zeit genommen, darüber zu sprechen. Und ich habe gedacht, dieser Podcast ist eigentlich eine Auflage dafür, das nachzuholen. Insofern ist es eine Sondersendung, weil eigentlich geht es bei dem Podcast ja um Eltern, die ihre Kinder pflegen. Aber ich habe mit dem Redaktionsteam gesprochen, das großteils aus Eltern, in dem Fall Mütter besteht, die selber auch pflegen und ihre Netzwerke haben und so immer spannende Teilnehmerinnen finden. Und die waren alle sehr dafür, dass wir das Gespräch machen. Und danke, dass du dir dafür Zeit nimmst.
Ja.
Meine erste Frage ist, ich frage immer die Eltern, ob sie ihre Kinder beim Namen nennen wollen oder andere Namen oder ob sie es einfach den Namen weglassen. Wie möchtest du es denn halten mit deiner Freundin?
Wir können gerne den Namen nennen. Und ich, ja, der Name meiner Freundin ist Dama und das ist ein spiritueller Name. Sie heißt auch Carmen Strickmann. Im Bürgerlichen und ich will irgendwie gerade dazu sagen, weil du sagst, normalerweise interviewt ihr in diesem Podcast Eltern. Ich habe in dieser Phase mit der Dama, weil die ist auch ungefähr 18 Jahre älter als ich, natürlich irgendwie auch genauso eine Rolle wie ein Kind, das seine Mutter pflegt, weil die Dama ist inzwischen 75 Jahre alt und auf eine Art begleite ich jemanden, der auch sehr mütterlich in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, in dem Sinne, dass sie also meine Lehrerin war als Traumatherapeut lange Jahre, ich ihr Assistent, wir viele Projekte zusammen gemacht haben und ich einfach auch viel von ihr gelernt habe, ähnlich, also ich will das jetzt nicht mit einer Mutter vergleichen, aber schon eine sehr wichtige Person, zu der ich aufgesehen habe, ist. Und insofern hat es sowieso Ähnlichkeit damit. Und du hast übrigens vergessen, in deiner Aufzählung blind und taub zu erwähnen, dass sie auch querschnittsgelähmt ist, was das Ganze einfach, also mit einem tiefen Querschnitt. Das heißt, sie ist im Rollstuhl gut bewegbar und da sitzt sie auch den halben ganzen Tag und trotzdem kommt das natürlich zu blind und taub einfach nochmal kräftig dazu.
Genau. Und das war ja nicht immer so, sondern das hat sich ja auch entwickelt und das wäre gleich meine Frage, es ist nicht sehr gewöhnlich, dass Freunde pflegen über so viele Jahre. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du dich dafür entschlossen hast und Was für Pflegetätigkeiten stehen auch also an? Was ist da eigentlich zu tun?
Ja, gekommen ist es so, dass wir zusammen ein Seminar auf den Kanarischen Inseln gegeben haben. Ich als hier Assistent und dort auch ein Zentrum eigentlich, also einfach so einen Selbsterfahrungsplatz gründen wollten. Und wir deshalb eine ganze Zeit dort waren und sie dort in einer Art, ich könnte es zwar medizinisch genauer erklären, aber wenn es kurz sein soll, wie ein Schlaganfall über Nacht in meinen Arm blind und taub geworden ist. Überraschend, aus dem Nichts, könnte man so sagen. Wir natürlich dort dann, das war La Palma, also eine kleine Insel, relativ klein mit einem kleinen Krankenhaus, da dann schon in die Klinik gefahren sind, aber die uns da wirklich nicht weiterhelfen konnten. Also die Dame war bei Bewusstsein, aber die Augen und die Ohren haben einfach nicht mehr richtig funktioniert. Und da könnten jetzt 1000 Fragezeichen auftauchen. Wir haben uns aber beschlossen, dieses Krankenhaus, also sie war dann auch ganz ansprechbar und hatte keine große Angst vor dem ganzen Zustand. Sie war halt auch ein sehr erfüllter und spiritueller Mensch, der hat überhaupt gar keine Angst gehabt.
Das ist schon etwas, was mich so erstaunt. Also wenn ich mir das vorstelle, ich bin von heute auf morgen von meiner Außenwelt abgeschnitten, das ist eher ein Gefühl von Panik und Beklemmung, das ich mir da vorstelle.
Jeder würde das sagen. Dieser Mensch war schon oder ist einfach außergewöhnlich anscheinend. Ich bin jetzt auch nicht gut vorbereitet, das gut zu erklären, weil das natürlich immer so viele Folgefragen hat. Aber ich kann dazu sagen, dass sie wirklich ein sehr reifer, ein sehr spirituelles Wesen, aber auch ein Wesen, das voll im Leben gewesen ist. Also eine erfolgreiche Malerin mit wunderbaren Bildern, vielen Ausstellungen, also eine Malerin, die blind wird, das muss man dann sich auch noch mal kurz geben. Und ja, also dafür gibt es keine normale, gute Erklärung, muss ich sagen, warum das so einfach war im Grunde genommen für sie und dann auch für mich, weil sie hat wirklich, als wir schon 2 Tage Panik hatten und überlegt haben und mit deutschen ADAC und Not und Hubschrauber und Kliniken in Deutschland gesprochen haben und überlegt haben, nach Teneriffa irgendwie rüber zu fahren, weil dort halt ein Kernspin zur Verfügung gewesen wäre, was vielleicht erklärt hätte, was überhaupt passiert ist, weil es war offensichtlich kein Schlaganfall. Haben wir so 2 Tage natürlich in so einem Prozess verbracht, aber sie hat nach 2 Tagen wirklich zu mir gesagt, ja, ich weiß, ich sehe da gerade nichts mehr im Außen, aber das Licht in mir ist immer noch das Gleiche. Und das hat sie ganz unschuldig und unspektakulär gesagt. Das klingt natürlich total kitschig wie in einem Hollywood-Roman, aber das hat sie wirklich so gesagt und ich war so, wow. Und das hat mich natürlich auch sehr beruhigt. Und dass sie so gelassen ist damit. Die Ärzte hätten in dieser Klinik in La Palma keinen Vorschlag gehabt. Die meinten, ja, das Einzige, was sie machen könnten, wäre irgendwie höchst dosiert Cortison zu spritzen. Aber sie glauben nicht, dass das der Ursache gerecht werden würde. Und ja, und so hatten wir irgendwie eine Zeit, um das zu verdauen, was überhaupt passiert ist, ohne in die medizinische Maschinerie reinzugehen, weil offensichtlich war da erstmal nichts zu tun. Das hat sich erstens so angefühlt und das ist auch so von den Ärzten rübergekommen. Also das heißt, wir waren von diesem Druck ein bisschen befreit. Wir hatten ein schönes Zuhause dort und konnten schauen, was ist jetzt wirklich was kommt aus unseren eigenen Gefühlen zu dieser Situation raus. Und das war eigentlich sehr gut. Am 4. Tag hat sie mich gebeten, ihr eine Leinwand zu geben und sie hat blind weitergemalt. Und damit ist sie dann auch nochmal berühmt geworden. Also das kann man auch vielleicht auf ihrer Homepage noch ein bisschen verfolgen. Das hat dann zwar abgenommen, aber sie war wirklich auch blind, eine fantastische Malerin und hatte deutlich den gleichen Spaß dabei. Also ja, es war so, dass in den ersten Monaten ging ein Ohr noch so zu 5%. Man konnte also sehr laut reden. Und ansonsten haben wir angefangen, in Druckbuchstaben entweder auf die Hand zu schreiben oder auf die Stirn spiegelverkehrt. Muss man jeder mal ausprobieren. Ich kann inzwischen mit der linken Hand über Kopf rückwärts spiegelverkehrt auf eine Stirn schreiben. Das waren die zwei Wege. Und man konnte zu der Zeit noch ein ganz bisschen mit ihr gut, also auch sprechen, weil sie da noch ein bisschen gehört hat. Das hat sich jetzt im Laufe der Jahre leider trotz Cochlea-Implantat und was man alles unternommen hat, auch gegen Null entwickelt, sodass wir aber immer noch mit ihr kommunizieren, indem wir ihr das, was wichtig ist, schreiben. Und sie kann einfach sehr schnell lesen und Wörter sehr schnell antizipieren und man kann durchaus eine Kommunikation führen in den meisten Fällen.
Und kann sie selber sprechen, weil wenn man sich selber hört,
perfekt.
Ist es
das schon. Nein, sie spricht perfekt. Also es war ja auch so, dass sie dann, wie gesagt, weiter gemalt hat und als wir in Deutschland dann sozusagen alles gemacht hatten, was es für diese Situation zu tun gab und dass sie dann ihre Ausstellungen und so weiter im größten Teil selbst geregelt hat und vor allem wunderschönerweise wunderschöne spontane Ansprachen bei den Vernissagen gegeben hat, über eine halbe, dreiviertel Stunde. Die konnte sehr gut reden und sie hatte auch einfach viel zu erzählen, sowohl aus ihrem Leben vor der Krankheit, wie dann natürlich auch aus dem Leben mit dieser Behinderung.
Und wie war das aus deiner Perspektive? Also du hast ja das direkt miterlebt auf der Insel.
Ja.
Ist dann aber so ein Moment, wo du dich auch bewusst entschieden hast oder hat sich das so entwickelt, dass du sie da pflegst? Wie wäre es für dich dann?
Also es war eine interessante Situation, weil wir waren zwei sehr vertraute Menschen, die mit ihr waren, also ich und eine Freundin noch und die ähnlich nah an ihr dran war und auch Assistentin bei ihr war, die sich gegen diesen Weg entschieden hat. Also die hat gesagt, nee, an der Stelle steige ich aus, das tut mir nicht gut. Und für mich, nein, ich muss ehrlich sagen, also da gibt es viele Dinge. Ich habe auch in Vorbereitung auf das Gespräch, auf dieses Gespräch überlegt, was ist mir denn alles so bewusst? Viele Dinge sind passiert auf eine schöne Art, muss ich sagen. Ich kann das nicht unbewusst nennen, aber sehr intuitiv. Und also es ist schon so, also ich glaube, dass ich schon an einem Punkt war, in dem ich mich therapeutisch und spirituell so frei gefühlt habe, weil ich einfach schon lange auf dem Weg war, dass eine eigene Moral in mir entstanden ist, die unabhängig von sollten oder müsste oder sowas war, sondern die einfach gefühlt hat, was braucht es hier und kann ich das geben? Und ja, ich kann das geben. Und damit hat sich die Frage nicht mehr so dolle für mich gestellt. Das war wie so ein natürlicher Fluss. Ja, ich bin jetzt hier und ja, dieser Mensch braucht jetzt Hilfe. Und ja, ich nehme den jetzt mit nach Deutschland. Und ja, ich baue da ein komplettes Pflegeteam auf, suche eine Wohnung, schaue, was alles zu tun ist und pausiere mal mit einem Jahr mit dem, was mir in dem Moment vielleicht gerade als Karriere oder als nächster Schritt in meinem Leben mental klar war. Aber so aus der Intuition und man könnte es aus dem Herzen nennen und dann klingt schon wieder so kitschig, es war irgendwie mehr als das Herz. Es war kaum eine Frage da. Es war wie eine natürliche Moral.
Und das heißt, du hast jetzt, das ist 18 Jahre her, hast du gesagt?
Nein, das ist jetzt schon 25 Jahre her.
25 Jahre her.
Ja, Wahnsinn. 25 Jahre, ja. Genau.
Ihr habt es jetzt ja so geregelt, aber das weiß nicht, ob das immer so war, dass sie in der Nähe eine Wohnung hatte. Also ihr habt es nicht im gleichen Haushalt gelebt oder gab es diese Zeiten auch?
Wir haben am Anfang in einem Haushalt gelebt und dann habe ich einfach versucht, mir möglichst viel Freiraum zu erschaffen, ohne mein Input verringern zu müssen, und habe dann glücklicherweise die Wohnung darüber bekommen, sodass wir zwei Wohnungen übereinander hatten. Und ich konnte die Pflege sehr gut organisieren, die dann unten in der Wohnung stattfand und wo ich dann aber auch Teil wurde. Also es war auch wichtig, dass ich das Pflegeteam leite und auch hin und wieder tagsüber mit ihr bin, weil das war schon so, dass sie so 10 Stunden am Tag Betreuung braucht oder war so und ist immer noch so. Und ich habe dann so 2 bis 3 Tage und zeitweise nur einen Tag pro Woche diese 10 Stunden selbst gemacht und ansonsten mich um das Team da drumherum gekümmert. Ja. Und
Und
so
jetzt.
habe ich mir meinen Freiraum langsam wieder erschaffen. Das Leben hat wirklich alles zurückgeschenkt, was ich jemals dort reingeschenkt habe. Deutlich. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich ein Mensch bin, der jetzt irgendwie heilig viel gegeben hat. Ich habe genauso viel zurückgezogen und nicht nur auf so einer netten Liebesebene, sondern insgesamt. Also ich habe ein abenteuerliches Leben dann gelebt mit 2 Ausbildungen, eine wunderschöne Partnerin gefunden, mit der ich jetzt Seminare gebe und mit der ich eine Familie gegründet habe. Und wir haben jetzt ja letztendlich ein Haus gekauft, in dem wir eine Lebensgemeinschaft gegründet haben und wo wir eben eine Wohnung für Dama ausgebaut haben, die dann ebenerdig ist und wo sie jetzt lebt und wo sie jetzt gepflegt wird, unter anderem von der Lebensgemeinschaft und ansonsten noch so von externen Diensten. Also auch das hat sich einfach immer weiterentwickelt, ohne große Brüche auch, ohne große, ja, Krisen in dem Sinne.
Okay. Aber schön, dass das so funktioniert. Ja.
Ja, also da kann ich auch nur sagen, also mit dieser Entscheidung, das zu tun, war der Ritt in diesem Sozialstaat der leichteste, den man sich vorstellen kann. Also ich bin, als wir nach Deutschland gekommen sind, ins erste Amt und die Türen waren offen und seitdem wusste nicht, dass ich diesen Staat, den ich durchaus mal politisch kritisch gesehen habe, so sehr schätzen könnte und diesen Sozialstaat, wie er jetzt in diesem Fall funktioniert. Damit würde ich ihm keinen Freibrief für alles geben, aber in diesem Fall einer schwerbehinderten, blind, taub, querschnittsgelähmten Person ist es so, dass wirklich alle Ämter und alle Behörden und alle Krankenkassen sehr unterstützend sind und nicht diesen knausrigen Eindruck vermitteln, den ich so oft von anderen Menschen höre, dass sie für irgendwas kämpfen müssten, sondern eher, wo sind, was brauchen Sie, Herr Cordes, um das gut zu machen? Und so, also ich bin sehr, sehr, sehr überrascht und so war das auch im Leben. Also hierher zu ziehen war eigentlich ein Riesenakt, wäre eigentlich vorher undenkbar gewesen, aufs Land zu ziehen mit so einer Situation. Und auch das wurde unterstützt und hat extrem gut geklappt.
Das war der erste Teil des Gesprächs. Im zweiten Teil, in der Fortsetzung, wird es darum gehen, was er selbst gelernt hat, aber auch wie er damit umgeht, wenn es einmal nicht rund läuft. Hier eine kleine Vorausschau.
Und das hat mich wirklich oft an die Grenzen gebracht oder bringt mich heute auch noch an die Grenzen. Ich kann ihr kein schnelles, direktes Feedback geben. In einer Situation, wo es gefährlich wird, muss ich einfach zugreifen. Bin da oft auch an meine moralischen Grenzen gekommen. Ja, also das Leben im Rollstuhl und blind, und das ist an und für sich in sich schon total gefährlich. Also wenn man da kein Risiko mehr geht, dann ist dieses Leben gar nicht mehr zu führen.
Sie hörten den Podcast Lebensgeschichten pflegender Eltern.